Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Silke van Dijk, Professorin für politische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Guten Tag, Frau van Dijk.
Guten Tag.
Mein Name ist Anke Schäfer. Jetzt ist natürlich die erste Frage an diesem Montag. Haben Sie die Nacht mit den Oscars verbracht?
Nein, habe ich nicht. Aber ich muss gestehen, das Erste, was ich nach dem Aufstehen gemacht habe, war natürlich zu gucken, wie es ausgegangen ist.
Und waren Sie zufrieden? Haben Sie Filme gesehen, die da zur Auswahl standen?
Ich habe mich sehr gefreut, dass der Film von Alfonso Cuarón Roma ausgezeichnet worden ist. Ich glaube, für die Regie und den besten fremdsprachigen Film. Ein Schwarz-Weiß-Produktion über eine mexikanische Mittelschichtsfamilie in den 60er Jahren und das Verhältnis zum Hausmädchen. Und ich glaube, das ist eine spannende, also ich finde, eine sehr, sehr verdiente Auszeichnung und aber politisch natürlich auch in gewisser Hinsicht eine spannende. Roma ist eine Netflix-Produktion. Man könnte sich auch fragen, ob es dann auch eine Entscheidung war, zwar den Preis für die beste Regie und den für den besten fremdsprachigen Film, aber nicht für den besten Film an Roma zu vergeben. Ne? Und ich glaube, spannend an der Diskussion ist, es ist ein Schwarz-Weiß-Film, ein sehr langsamer Film, ob es denn ein Film gewesen wäre, der nach den klassischen Hollywood-Kriterien dort produziert worden wäre.
Man hat ja gehört, dass Florian Henkel von Donnersmarck, der sich ja auch angeschickt hat, diesen Oscar wieder zu gewinnen mit Werk ohne Autor, das ist die Geschichte von Gerhard Richter, dass der da extra so gefilmt hat und die Geschichte so gestrickt hat, dass sie Oscar-würdig sein würde. Nun hat er da leider diesmal nicht gewonnen.
Das kann sein. Also ich würde sagen, Roma ist wirklich ein ganz, ganz verdienter Gewinnerfilm.
Heute mit der Soziologin Silke van Dijk, Direktorin des Instituts für Soziologie in Jena an der Universität. Ihre Themenschwerpunkte, Frau van Dijk, sind also Sozialpolitik und Wohlfahrtsstaat, die Soziologie des Alters auch, die Demografie. Sie forschen also nicht direkt zur Wohnungspolitik, aber zur Wohlfahrtspolitik. Insofern passt das Thema, was wir jetzt besprechen wollen, ganz gut. Es geht darum, insgesamt Wohnungen zu schaffen in Deutschland. 1,5 Millionen Wohnungen sollen entstehen. Das war das Ziel der jüngsten Bauministerkonferenz. Und jetzt ist eben die Frage, wenn die Wohnungen da sind, wer kann sie sich leisten, auch wenn das Eigentumswohnungen sind. Und da will jetzt die Bundesjustizministerin Katharina Barley was dafür tun, dass sich gerade junge Menschen, junge Familien sich leichter ein Eigenheim finanzieren können. Sie will die Erwerbsnebenkosten senken, indem sie die Maklergebühr in Zukunft vom Verkäufer gezahlt wissen will. Ist das eine gute Idee?
Gute Frage und gar nicht so schnell zu beantworten. Ich denke erstmal, dass im Moment es in allen Punkten gut ist, wenn erkannt wird, dass die Wohnungspolitik eine dringende Kehrtwende braucht. Und grundsätzlich hier die Idee, das ist ja das sogenannte Bestellerprinzip, also wer den Makler engagiert, bezahlt ihn auch. Und bei Mietwohnungen haben wir das ja seit 2015. Ne? Und deswegen lohnt es sich natürlich auch erstmal zu gucken, ist natürlich ein Unterschied, Mietwohnung, Eigentumswohnung, sondern erstmal zu gucken, was hat es eigentlich in den Bereichen gebracht, wo man es eingeführt hat. Nämlich auch hier war natürlich die gute Idee, erstmal die Mieter und Mieterinnen zu entlasten. Das Problem, was das Bestellprinzip jetzt bei Mietwohnungen gezeigt hat, unter den Bedingungen, wie der Wohnungsmarkt im Moment ist, also wenig günstigen Wohnraum, eine absolute Übernachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, schafft ein Machtgefälle zwischen Vermietern und Mieterinnen, das es eben den Vermietern ermöglicht, die Gebühren für die Makler am Ende eben doch auf die Mieter umzuwälzen. Und das zeigen ganz verschiedene Studien auf ganz unterschiedlichen Wegen. Ne? Entweder wieder relativ direkt, so, ne, indem gesagt wird, nee, der Vermieter möchte es nicht bezahlen, aber es gibt noch 60 andere Interessenten, die Wohnung auch haben wollen, indirekt über Mieterhöhungen oder Staffelmieten und so weiter. Also das heißt, das muss man im Blick haben, ob man eigentlich mit einem Instrument das erreicht, was man nicht erreicht.
Und das sagt auch der Immobilienverband und der hat im vergangenen Jahr schon davor gewarnt, dass dieses Bestellerprinzip eben Immobilienkäufer nicht entlasten würde und der sagt, der Immobilienverband IVD, man müsse vielmehr die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer erhöhen und dann würden die Gesamtkosten für den Erwerber eben nicht so teuer.
Genau, es gibt ganz viele Ecken, an denen man natürlich hier ansetzen kann. Ne? Und wenn wir jetzt bei den Eigentumswohnungen und den Maklergebühren sind, ist es vielleicht wichtig, eine Erinnerung zu rufen, ne, wenn es um die Baunebenkosten geht. Das sind schon substanzielle Beträge, ne? Das sind 7% des Verkaufswertes. Das heißt, wenn Sie eine Wohnung für 400.000 Euro kaufen, fallen sowas wie um die 30.000 Euro Maklergebühren an. Deswegen ist es natürlich ein Politikum die Frage, wer dies bezahlt. Aber hier ist die gleiche Frage. Ne? Man muss gucken, wie sind die Machtverhältnisse? Schafft das Instrument Schlupfwinkel und Möglichkeiten, es dann doch wieder auf die Käufer umzulagern. Das ist das, was man sich genau angucken muss. Und das Zweite ist natürlich, wenn wir uns die Gestaltung von Wohnungspolitik aktuell angucken, dann stellt sich hier natürlich auch eine ähnliche Frage wie bei dem Baukindergeld, dass eine eigentlich gute Idee, die aber nicht hinreichend genug breit eingebettet ist, jetzt hier natürlich gerade Leute fördert, die nicht zu den Ärmsten gehören. Wenn ich um die 30.000 Euro entlastet werden soll, muss ich überhaupt erstmal die 400.000 Euro haben, um die Wohnung zu kaufen. Ne? Mhm. Und deswegen würde ich auch bei dieser Maßnahme sagen, wir müssen sie im Gesamten eingebettet sehen. Und ich glaube, die Versuche staatlicher Regulierung, stärker wieder in die Wohnungsfrage reinzugehen, sind absolut richtig, aber bei weitem nicht weitreichend genug. Also es geht hier viel eher nochmal auch um Mietwohnungen, bezahlbare Mietwohnungen, um eine Radikalisierung der Mietpreisbremse und Bestandsmieten. Und solange man das nicht angeht, ne, dann bleibt sowas ein Tropfen auf dem heißen Stein, der auch nicht unten ankommt bei den Leuten, die am meisten darunter leiden.
Ich muss jetzt trotzdem noch auf dieses Thema Grunderwerbsteuer kommen. Also es ist natürlich so, wenn man die Maklerprovision auf den Kaufpreis letztendlich aufschlägt, dann wird alles teurer und dadurch wird sich die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer erhöhen und dann steigen die Gesamtkosten für den Erwerber. Das heißt, es ist überhaupt nicht im Sinne von Katharina Barley. Das sagt der Immobilienverband so, jetzt habe ich das so richtig. Deswegen sagt der Immobilienverband, wir brauchen eine Reform der Grunderwerbsteuer zugunsten der Steuerzahler.
Da wäre ich jetzt überhaupt nicht gegen. Ich bin keine Spezialistin, was die Grunderwerbssteuer angeht. Das muss ich an dieser Stelle ganz ehrlich sagen. Mir ist es deswegen wichtig, eher an der Stelle nochmal grundsätzlicher, wozu ich besser sprichfähig bin, auch zu sagen, wir haben in Deutschland ein Grundproblem, nämlich, dass Wohnungspolitik nicht als wirklich zentraler Bestandteil von sozial- und wohlfahrtsstaatlicher Politik gesehen wird. Wir haben gerade letztes Jahr die Situation gehabt, dass der wissenschaftliche Beirat des Ministeriums für Wirtschaft und Energie für mehr Markt und mehr Liberalisierung und die Abschaffung der Mietpreisbremse plädiert hat. Und hier würde ich einfach sagen, man muss sehen, Wohnen ist ein Grundrecht. Mehr als 40% der Haushalte bezahlen mehr als ein Drittel ihres Nettoeinkommens für Miete. Das ist nach Einschätzung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ein großes Problem und eine riesige Armutsfalle. Und weil Sie auch eben angesprochen hatten, dass ich auch zum Thema Alter und Demografie forsche, wir können heute sehr gut sehen, dass die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt für diejenigen, die Mieter und Mieterinnen sind, wirklich zum Armutsrisiko im Alter wird, weil die Mieten eben deutlich schneller steigen als die Renten. Das heißt, wir müssen wir leben in einem Land mit einer hohen Mietquote. In Deutschland mieten mehr als 55% der Menschen und es mieten natürlich gerade auch in den Ballungszentren vor allem diejenigen, die wenige Ressourcen haben. Das heißt, Wohnungs- und Mietpolitik als Teil der Sozialpolitik, das wäre eine Kehrtwende, die wir in Deutschland bräuchten.
Aber ist die realistisch? Kommt die?
Naja, ich finde, man sieht, es ist Bewegung drin. Man hat immerhin erkannt, dass die radikale Privatisierungspolitik, was wir ja auch in Berlin hatten, ne, quasi die Privatisierung des kommunalen Wohnungsbaubestandes, ne, zwischen 1990 und 2005 wurden fast die Hälfte des kommunalen Wohnungsbaubestandes veräußert und privatisiert, dass man heute zumindest immer mehr auch politische Kommentatoren findet, die sagen, das war ein Fehler. Und wenn wir Wohnungspolitik staatlich steuern und regulieren wollen und wollen, dass Wohnraum bezahlbar ist, dann muss es in öffentlicher Hand sein. Und dann brauchen wir eine stärkere Regulierung des Mieterschutzes. Und das ist, würde ich sagen, dafür muss man kämpfen, wenn man jetzt am Anfang schon sagt, das geht nicht. Und ich würde sagen, zumindest haben sich, man könnte sagen, Windows of Opportunities aufgetan, dass allen klar ist, die Wohnungsfrage ist die soziale Frage der Zukunft.
Es ist in vielen Zeitungen Thema, die unheimliche Macht der Berater. Das ist nämlich heute Abend eine Dokumentation in der ARD, 22.45 Uhr, und viele Medien haben das aufgegriffen. Es geht um die Frage, welche Macht haben Berater, gerade auch über Regierungsentscheidungen? Es geht da um die Big Four, also die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die ja weltweit agieren. KPMG sind darunter und McKinsey zum Beispiel. Und wenn man nun die Bundesregierung fragt, dann bleibt da zunächst festzuhalten, die Regierung braucht Berater. Das sagt zumindest die Bundeskanzlerin.
Jedes Mal, wenn wir uns Berater von irgendwo holen, dann heißt es, Regierung hat wieder outgesourced und hat sich irgendwie von der Wirtschaft abhängig gemacht. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir werden es nicht anders machen können. Ansonsten sind wir Ignoranten.
Ist das wahr, Frau van Dijk?
Nee, das würde ich anders sehen. Also ich würde auch sagen, die brauchen Berater und dringend. Die Frage ist halt, ob es Berater quasi privatwirtschaftliche Unternehmensberater sein sollen, die für die Regierungspolitik beraten. Ne?
Und wer könnte es denn sonst sein?
Naja, man könnte schon sagen, man hat ein öffentlich finanziertes wissenschaftliches System, wo wissenschaftliche Expertise zu Fragen erstellt wird. Ne? Also wo man auch wissenschaftlich fundierte Gutachten anfordern könnte, statt von privaten Unternehmensberatungen. Und man könnte jetzt, da hängen ja Tonnen von Fragen dran. Ne? Sie haben schon die Big Four angesprochen, das ist ja riesig. Ne? Es sind 1 Million Beschäftigte in diesen Big Four weltweit. Und ich finde vielleicht der erste Punkt, der es fraglich erscheinen lässt, dass die Bundesregierung zum Beispiel mit McKinsey zusammenarbeitet, diese Big Four nach den Schätzungen jetzt auch der Dokumentation, die heute Abend läuft, beraten ja private Unternehmen, wie sie möglichst viele Steuern bezahlen können. Und die Schätzungen sind, dass darüber pro Jahr 1 Billion Dollar Steuern hinterzogen, gespart, nicht gezahlt werden. Und jetzt kann man sagen, das ist interessant. Also die Bundesregierung beauftragt eine private Unternehmensberatung, die im sonstigen Feld eigentlich unterwegs ist, um zu gucken, wie Unternehmen möglichst wenig Steuern zahlen, um die öffentliche Hand und den öffentlichen Sektor zu finanzieren. Das ist natürlich das Erste, was fragwürdig ist. Das Zweite.
Das wäre also ein Interessenskonflikt.
Das ist ein Interessenskonflikt.
Das sagt auch Transparency International und die sagen, wenn es dann um Gesetze geht, dann muss auf jeden Fall offengelegt werden, wer da mitgeschrieben hat. Man braucht einen legislativen Fußabdruck, man braucht ein Lobbyregister, da muss Transparenz herrschen.
Absolut. Es ist auch eine ethische Frage. Ne? Mit viel Geld, das wäre der nächste Punkt. Ne? McKinsey, das wurde gezeigt, jetzt das BAMF, das Bundesministerium für Migration und Flucht, hat quasi bis 2020 Beraterverträge im Wert von 56 Millionen Euro rausgegeben. Ich glaube, davon fast 47 an McKinsey. Mit Tagessätzen für die einzelnen Mitarbeiter von bis zu 2000 Euro. Darüber muss man auch, und darüber ist diskutiert worden, darüber diskutieren, ob hier nicht Steuergelder verschwendet werden in Dimensionen. Das ist mehr als das Doppelte, was viele Leute als Rente pro Monat kriegen. Ne? Und dann kommen andere Sachen dazu, die sind ja auch beim Verteidigungsministerium gerügt worden. Viele dieser Aufträge sind nicht öffentlich ausgeschrieben worden. Aber ich finde vielleicht, um noch einen letzten wichtigen Punkt zu machen, man holt sich als Berater, es geht ja nicht darum zu sagen, Beratung ist problematisch, aber man holt sich privatwirtschaftliche Marktunternehmen, Unternehmensberatungen rein, die immer nach einer For-Profit-Logik arbeiten. Der öffentliche Sektor sollte aber etwas anderes tun, nämlich Fragen beantworten, was ist eine humane Asylpolitik? Der Rechtswissenschaftler Maximilian Pichel hat zum Beispiel gerade im Themenfeld jetzt Flucht und Asyl die Beratungsergebnisse mal durchgeguckt von McKinsey und sagt, da werden Dinge als objektive Fakten verkauft, die starke politische Positionierungen sind. Ne? Hier geht es nämlich um die Frage, wer sozusagen hat einen soll ein Aufenthaltsrecht haben. Und das ist natürlich eine Frage. Ne? Lässt man sich, was bedeutet es, wenn sich die Bundesregierung für einen öffentlich regulierten Bereich von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen mit Profitorientierung beraten lässt? Und da würde ich sagen, gibt man ganz viel von dem auf, was einen öffentlichen Sektor kennzeichnen sollte, nämlich nicht zuerst nach Geld und Effizienz, sondern in dem Fall zum Beispiel nach humanitären Standards und sozialen Fragen zu entscheiden.
Hier zu Gast in dieser Stunde Silke van Dijk, Professorin für politische Soziologie in Jena. Und wir sprechen über die unheimliche Macht der Berater, weil heute Abend in der ARD eben um 22.45 Uhr eine Dokumentation zu sehen ist, die sich genau damit beschäftigt. Es geht um die 4 großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, wie viel Geld sollte man für Berater ausgeben? Wie viel Geld sollte die Bundesregierung ausgeben für Berater? Die Linken im Bundestag haben nachgefragt und die Antwort lautet, seit 2014 hat man über 3.800 Aufträge verteilt. Die kosten 716 Millionen Euro. Sie haben Frau van Dijk eben auch schon ein paar Zahlen genannt. Und dann ist natürlich die Frage, warum braucht man diese Berater? Und da sagt Matthias Höhn von der Linkspartei, weil es nur noch zu wenige Beamte gibt. Zu viele Stellen im öffentlichen Dienst seien abgebaut worden.
Das führt natürlich zu großen Lücken, die nicht gefüllt worden sind bisher wieder. Und in die jetzt die externen Berater ganz fröhlich zu völlig überteuerten Preisen einsteigen.
Tja, was sagen Sie dazu, Frau van Dijk?
Das kann ich nur unterstreichen, ne? Und vor allem auch die völlig überteuerten Preise, die hier aus Steuergeldern finanziert werden. Ich glaube, neben dem, dass man gerade auch im öffentlichen Dienst in vielen Bereichen auch Bereiche kaputt gespart hat und dass sich das natürlich auch darin ausdrückt. Und man sieht natürlich aber wiederum darin, dass solche vermeintlichen Sparmaßnahmen problematische Effekte haben, wenn man sich dann für ganz teuer Geld von außen Expertise reinholt. Ich glaube aber, dass noch ein zweiter Punkt entscheidend ist und dass es eben kein Zufall ist, dass sich die Bundesregierung hier Rat aus dem privatwirtschaftlichen Bereich holt. Ne? Weil wir haben in der Vergangenheit gesehen, Die Liberalisierung und auch Privatisierungstendenzen in der öffentlichen Verwaltung gehen auch damit einher. Oder wir finden hier Entwicklungen, dass betriebswirtschaftliche Logiken zunehmend in den öffentlichen Sektor reingeholt werden. Ne? Dass zunehmend nach Effizienz und Kosten in einer Weise gefragt werden, wie wir sie eigentlich eher für marktwirtschaftliche Kontexte kennen.
Aber wenn wir nochmal zurückgehen, diese Frage, sind da also zu wenige Menschen, sind zu viele Stellen offen im öffentlichen Dienst, zu wenig Stellen besetzt, dann ist natürlich auch die Frage, haben wir selbst als Wähler und als Bürger dieses Landes vielleicht auch selbst manchmal ein falsches Kalkül im Kopf gehabt, weil wir dachten, die Bürokratie soll abgebaut werden. Wir wollen nicht, dass da ein Wasserkopf sozusagen entsteht und da sind vielleicht zu viele Stellen abgebaut worden.
Das ist sicherlich so, dass das passiert ist. Die Frage ist, ich glaube, das ist halt, die Wähler sind ja keine homogene Masse. Ne? Und klar wird es gerade von liberalen und konservativen Kräften der Bürokratieabbau häufig als etwas Bürgernahes oder im Sinne der Bürger verkauft. Das würde ich eben ganz anders sehen und würde sagen, das, was dann häufig als Bürokratie diskreditiert wird, nicht, dass es das nicht gibt, ist aber in der Regel eben auch die öffentliche Infrastruktur, von denen Bürger und Bürgerinnen eines Landes auch profitieren. Aber klar, häufig wurde versprochen oder auch Falsches suggeriert. Wenn wir hier den kommunalen Wohnungsbestand privatisieren, dann können wir Schulden abbauen und die öffentlichen Finanzen sanieren. Und wir können aber rückblickend zeigen in den vielen Bereichen, dass sich das weder finanziell ausgezahlt hat, also gerade auch zum Beispiel die Privatisierung, das Thema, was wir eben hatten von Wohnraum in Berlin, aber eben auch, dass es eine politische Frage ist, mit welchen Logiken man regieren möchte und ob man möchte, dass solche Fragen wie Wohnungspolitik oder Fragen der Asyl- und Flüchtlingspolitik von Privatwirtschaft Unternehmensberatungen mit entschieden werden.
Also ich höre schon, Sie fordern hier und da einen Paradigmenwechsel, sehr, sehr vehement. Die Frage ist, ja, wird das gehört?
Na, ich glaube auch hier, dass natürlich schon ein kritisches Bewusstsein entstanden ist. Ne? Also ich finde, da ist ja von ganz verschiedenen Seiten der Finger in die Wunde gelegt worden. Wie viel Geld wird hier ausgegeben? Der Bundesrechnungshof hat es bei den Aufträgen im Verteidigungsministerium auch nochmal problematisiert. Also hier würde ich sagen, gibt es schon gerade ein zunehmendes öffentliches Bewusstsein. Was passiert hier eigentlich mit den öffentlichen Geldern? Und warum werden Steuergelder von Menschen, die sehr viel weniger verdienen, an private Firmen mit diesen Tagessätzen gezahlt? Also ich glaube schon, dass da gerade eine kritische Diskussion losgeht. Und als Wissenschaftlerin muss ich natürlich noch mal dazu sagen, es gibt einen wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Dann kann man natürlich fragen, warum nimmt man das nicht oder warum baut man das nicht aus, wenn man so einen großen Bedarf hat. Und wir haben natürlich eben, wir haben Universitäten, wir haben Fachhochschulen, wir haben ganz viel wissenschaftliche Kompetenz in den Bereichen. Man kann Studien in Auftrag geben, Forschung und so weiter und so fort. Ne?
Lassen Sie uns über Antisemitismus sprechen, Frau van Dijk. Es gibt eine Zunahme von antisemitischen Straftaten in Deutschland, in Frankreich auch. Das fängt an bei Beleidigungen, das geht weiter mit Propaganda, da geht es um das Beschmieren von Gräbern, es geht dann bis hin zu gewalttätigen Übergriffen. Und Manfred Weber von der CSU, der Spitzenkandidat ja der konservativen EVP bei der Europawahl, der hat gestern in der Welt am Sonntag gesagt, die EU müsse angesichts eines zunehmenden Antisemitismus gegensteuern und er werde eine gemeinsame Initiative anregen im Europäischen Parlament, um eine klare Botschaft zu senden, dass Antisemitismus in Europa keinen Platz hat. Die Frage ist ja, woher kommt denn gerade jetzt nochmal, wenn man das so sagen will, diese Welle des Antisemitismus gerade jetzt, Frau van Dijk?
Zum einen muss man sagen, dass wir so aus Umfragen wissen, dass die Zustimmungswerte zur antisemitischen Einstellung über die Jahre hinweg relativ konstant auch waren. Und für uns ist dann immer die spannende Frage ist aber natürlich, warum zeigt sich das dann zu bestimmten Zeiten mehr im öffentlichen Raum und
aber
warum wird
ist im Grunde
der
neue Antisemitismus damit der alte Antisemitismus?
Ich würde sagen, es ist beides und das macht die Situation so komplex. Ne? Wir haben einerseits den ganz klassischen alten Antisemitismus, der die rechten Kräfte lange Zeit geprägt hat, aber bis in die Mitte der Gesellschaft herein wirkt mit klassischen Stereotypen und Vorurteilen und Abwertungen von Juden und Jüdinnen. Und wir haben einen sehr viel stärker israelbezogenen Antisemitismus, der auch natürlich durch die Zuwanderung von Menschen aus arabischen Ländern überhaupt nicht ausgelöst, aber nochmal verstärkt wird. Und mir ist wichtig, beides zu betonen. Ne? Wir haben nämlich manchmal in der Diskussion im Moment entsteht auch so ein Eindruck, als hätte man den alten Antisemitismus bewältigt und irgendwie alles gut abgearbeitet, was wirklich weit entfernt und nicht stimmt. Ne? Also ein Großteil der antisemitischen Straftaten wird von Rechten begangen und und nicht zum Beispiel von radikalen Muslimen in Deutschland. Aber dann hören wir trotzdem häufiger quasi, das ist das Problem des neuen Antisemitismus, also der Israel-Feindschaft, insbesondere von Menschen aus arabischen Ländern ginge. Und das wird dann gerne in so eine Anti-Flüchtlingsposition gewendet, ne, dass man sich das ins Land hole. Ich glaube, man muss sehen, wir haben beides und das macht die Situation zu so einer riesigen Herausforderung. Und wir sehen eben diesen starken israelbezogenen Antisemitismus, der eben nicht dazwischen unterscheidet, dass man natürlich die israelische Regierung wie jede andere Regierung der Welt auch für konkrete Entscheidungen kritisieren kann, sondern er ist wirklich gegen den Staat Israel gerichtet. Und das in dieser Form, also das Existenzrecht dieses Staates in Frage zu stellen, das ist eine ganz klassisch antisemitische Position.
Dann stellt sich die Frage, was können wir tun? Zentralratspräsident Schuster hat gesagt, die Statistiken müssen klarer geführt werden, zum Beispiel in Deutschland eben, weil es immer noch so ist, dass Vorkommnisse gar nicht registriert oder pauschal als rechtsextrem eingestuft werden, obwohl die Täter nicht bekannt sind. Also das heißt, man muss da genauer gucken. Gibt es da Defizite?
Es gibt definitiv Defizite, indem viele Übergriffe, Anfeindungen gar nicht zur Anzeige gebracht werden. Wir haben hier eine gute Entwicklung in Deutschland, dass die Gründung in den letzten Jahren des RIAS, des Recherche- und Informationsdienstes Antisemitismus, mit genau dem Ziel, diese Lücke zu schließen und quasi überhaupt eine Übersicht über das, was passiert, zu erstellen. Wir haben aber auch weiterhin das Problem, dass viele Anzeigen, die oder wenn Strafanzeigen gestellt werden, das wurde jetzt gerade noch mal sehr deutlich am Beispiel eines israelischen Restaurantbesitzers hier in Berlin vom Restaurant Feinberg, der sehr, sehr vielfältig aus unterschiedlichsten Seiten angegriffen worden ist. Und viele Sachen werden dann aber doch auch wegen Geringfügigkeit eingestellt oder weil die Täter nicht als schuldzurechnungsfähig gelten. Also zeigt sich auch hier, es ist nicht so ganz einfach, dem Herr zu werden. Aber ich würde sagen, das ist definitiv die erste Voraussetzung, dass wir überhaupt das Ausmaß dessen gefasst bekommen. Und ich würde noch einen letzten Punkt ansprechen, der, glaube ich, entscheidend dafür ist, zu sehen, warum es gerade nochmal so in die Höhe schnellt, auch wenn wir uns die Situation jetzt bei den Gelbwesten in Frankreich angucken, ne, dass wir sehen, es gibt in den Debatten um die soziale Frage, und da zeigt sich jetzt in Frankreich, aber das nicht, dass es das in Deutschland nicht gäbe, nur da ist es durch die Gelbwesten gerade noch mal virulenter geworden, ein ganz klassischer alter Antisemitismus. Also so eine Idee von Juden, Jüdinnen als quasi die Welt regieren und das Geld halten. Das sieht man auch ganz stark in Ungarn. Der absolut radikale Antisemitismus gegen Soros, der ganz stark mit dieser Idee spielt. Und man muss sagen, jetzt auch hier bei den Gelbwesten, das ist eben eine Form von Antisemitismus. Die finden wir eben auch auf Seiten der Linken. Und nicht nur auf Seiten der Rechten.
Also wenn es das eben gibt in Ungarn, in Frankreich, jetzt mit den Gelbwesten, in Deutschland, dann ist doch diese Idee, es wirklich in Europa, im Europaparlament zum Thema zu machen, wie das Manfred Weber auch will, eine gute Idee. Ich frage mich trotzdem, wenn er sagt, eine gemeinsame Initiative, um eine klare Botschaft zu senden, dass Antisemitismus in Europa keinen Platz hat, sind Worte wirklich genug?
Nee, Worte sind nicht genug. Es ist natürlich total gut, wenn da eine Initiative entsteht, weil es natürlich so ist, dass wenn ein Debatten- und ein Öffentlichkeitsraum entsteht, dann dann müssten Sachen kommen wie Gelder, wie Bildung in dem Bereich, Antisemitismus, Informationen über Antisemitismus müssten sehr viel stärker noch zum Beispiel in der Bildung, im Schulunterricht verankert werden. In dem Sinne würde ich sagen, sind warme Worte auch vor allem bei so einer radikalen Veränderung, wie wir sie erleben, nie genug. Sie sollten den Rahmen schaffen dafür, dass hier wesentlich systematischer investiert wird. Und das ist das, was wir in der Vergangenheit häufig gesehen haben, dass dann doch eher bei Bildungsträgern, die zu solchen Programmen Angebote machen, eher gekürzt wird, die Mittel knapp sind. Also da würde ich sagen, da muss man dann den Worten eben auch Taten folgen lassen.
Es ist das erste Gipfeltreffen zwischen der EU und der Arabischen Liga und findet statt im Urlaubsort Sharm el-Sheikh in Ägypten. Haben Sie das verfolgt, Frau van Dijk? Finden Sie das interessant, die Bilder zu sehen, Frau Merkel und auch die anderen Vertreter der EU mit den Vertretern der Arabischen Liga, wie sie zusammenkommen?
Ich finde das sehr interessant und ich habe es sehr genau verfolgt, einfach auch wegen der Themen, um die es geht. Ne?
Und es geht um eine bessere Zusammenarbeit. Es geht vor allem auch um Flüchtlingspolitik. Die EU möchte nämlich dazu beitragen, dass die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern von Flüchtlingen, vor allem auch in Nordafrika, eben verstärkt wird. Es geht aber auch um den Kampf gegen den Terror. Das Problem ist ja, dass jetzt in Sharm el-Sheikh nicht alle anwesenden Staatsoberhäupter tatsächlich Demokraten sind. Jean-Claude Juncker, hören wir mal kurz, EU-Kommissionspräsident, der sagt:
Wenn ich nur mit lupenreinen Demokraten reden würde, dann wäre ich ja Dienstag schon mit meiner Woche ans Ende gekommen.
Ja, also er nimmt es so ein bisschen humorvoll, das ist so seine Art. Jean-Claude Juncker, kann man das so humorvoll sagen?
Ja, kann man sagen, aber ist natürlich ein Problem, beziehungsweise man muss unterscheiden, mit Leuten reden ist ja das eine, ne? Und das ist natürlich ein wesentlicher Teil auch von Diplomatie, mit einem relativ breiten Spektrum von Leuten zu reden. Mit Leuten oder mit Staatschefs Deals zu machen oder Absprachen zu treffen, ist dann aber eben nochmal was anderes. Und ich glaube tatsächlich, dass man die Bedeutung dieses Gipfels nicht überschätzen kann, weil hier wirklich die Zusammenarbeit zwischen der EU und der Arabischen Liga auf eine neue Basis gestellt wird. Juncker sagt auch, ich glaube in derselben Äußerung, man müsse mal damit aufhören, die Menschenrechte zu überhöhen. Und viele Kommentatoren gestern auch in der ARD haben gesagt, das sei jetzt ein ganz großer Schritt für eine gleichberechtigte Zusammenarbeit, die nicht mehr durch Demokratie und Menschenrechte überschattet sei. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Quantensprung, jetzt gar nicht im positiven Sinne gesagt, zu sagen, okay, wir wollen Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Aber wenn ich sage, Menschenrechte nicht überhöhen, dann sage ich, man kann sie relativieren und dann sind Menschenrechte nichts wert.
Mhm. Es sitzen natürlich aber auch Vertreter von Greenpeace jetzt mit dabei am Tisch. Da ist zum Beispiel Barbara Lochbieler, frühere Generalsekretärin für Amnesty International, nicht Greenpeace, jetzt habe ich mich vertan, es geht um Amnesty International, die für die Grünen im EU-Parlament sitzt für Deutschland. Und die sagt, es ist angemessen und überhaupt nicht überzogen, dass man sich hier austauscht. Und sie sagt, mit mehr Menschenrechtsschutz und kann man, wenn man hier eben miteinander redet, dann mehr Menschenrechtsschutz erreichen, mehr Sicherheit, mehr Stabilität erreichen. Also man müsse schon auf Augenhöhe hier für die Menschenrechte eintreten, sagt sie.
Ja, aber die entscheidenden Politiker, die sich dazu geäußert haben, sagen eher, wir müssen mal aufhören, die Menschenrechte zu überhöhen, um eine gleichberechtigte Partnerschaft möglich zu machen. Ne? Die Frage ist ja, was ist Ursache und was ist Wirkung? Ne? Habe ich eine Zusammenarbeit, um die Frage der Menschenrechte stärker auf die Agenda zu setzen? Das ist, und da kann man sich alle genannten Personen inklusive Angela Merkel schon angucken, darum geht es nicht. Und wenn es um die Frage der Flüchtlingspolitik geht, dann geht es darum, und auch das wurde so formuliert, dass Ägypten zwar in vielerlei Hinsicht ein problematisches Land ist und weit von einer lupenreinen Demokratie entfernt, aber sehr erfolgreich in der Grenzpolitik. Und das heißt aus europäischer Perspektive, niemand kommt raus, niemand kommt übers Mittelmeer. Und das ist definitiv keine Perspektive für mehr Menschenrechte in der Zusammenarbeit, sondern dafür, sich Geflüchtete vom Leib zu halten. Und das hat, man weiß um die Bedingungen in Lagern in Libyen. Die ARD hat gestern nochmal sehr, sehr gut Geflüchtete in Ägypten interviewt, wo 5 Millionen Geflüchtete wirklich unter schlimmsten Bedingungen leben. Und das ist nicht Teil der Agenda, sondern es geht darum, das eher zu verfestigen.
Also es ist ein heikler Gipfel und das sagt auch SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich, mit dem die Kollegen heute im Deutschlandfunk gesprochen haben.
Ich glaube, das ist sehr heikel und es wird darauf ankommen, ob die Bundeskanzlerin es schafft, nicht die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, sich insbesondere mit diesen Potentaten gemein zu machen. Wir haben gesellschaftliche Verwerfungen. Im Sudan wird zurzeit eine Protestbewegung von jungen Menschen unterdrückt und es ist gar keine Frage, vielleicht noch eine Frage der Zeit, dass es auch wieder zu Umbrüchen in einzelnen arabischen Ländern kommt. Und wir sehen an erster Stelle die schlechte Regierungsführung von denjenigen, die zurzeit eben nach Ägypten gereist sind und auf der anderen Seite, dass sie ihre Konflikte mit Gewalt lösen.
So, also Rolf Mützenich. Ich meine, aber trotzdem, nicht miteinander reden ist ja auch keine Lösung.
Nee, aber ich habe ja eben schon gesagt, reden ist das eine, hier geht es aber um deutlich mehr. Und man muss einfach sagen, hier geht es darum, Europa sozusagen die Geflüchteten vom Leib zu halten. Und dass auch Deutschland und viele andere europäische Länder plötzlich nicht nur mit der Arabischen Liga, sondern auch wahnsinnige Kooperationsinteressen mit einzelnen afrikanischen Staaten entwickeln, hat eben damit zu tun. Und ich glaube, dann ist es wohlfeil und problematisch, wenn man sagt, ja, wir dürfen dabei die Menschenrechte nicht aus dem Blick verlieren, wenn die Regierungen, die dort verhandeln, gar keinen Hehl daraus machen, dass das genau ihr Ziel ist. Und dann muss man sagen, dann kann man nicht sagen, ja, wir wollen dann auch nochmal die Menschenrechte thematisieren, denn das Verhandlungsziel ist sozusagen Flüchtlingsabwehr. Und das ist eben in einer Welt, wo sowieso nur ein Bruchteil der Geflüchteten überhaupt in den wohlhabenden Ländern ankommt, die, wie wir ja alle wissen, durchaus auch sehr, sehr großen Einfluss auf die Fluchtursachen haben, ist das aus meiner Sicht eine politisch absolut inakzeptable Situation. Das ist etwas anderes, als mit Leuten zu reden und zum Beispiel wirklich auf Menschenrechtsschutz oder freie Wahlen zu dringen. Aber es ist doch auch den Vertretern und Vertreterinnen, glaube ich jetzt gar nicht so sehr, der Arabischen Liga klar, was die Europäer wollen und warum sie deshalb eine ganz starke Verhandlungsposition haben. Denn sobald sie zusichern, dass sie die Flüchtlinge im Land halten, das haben wir auch bei den Deals in der Vergangenheit gesehen, haben sie eben total viele Karten in der Hand.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Serie der Woche. Sachliche Argumente.
Hey, du da? Warte, ich bin's, der intelligente Briefkasten direkt vor dir. Überleg es dir nochmal genau, ob du diese Bewerbung wirklich abschicken willst.
Warum nicht? Was geht dich das an? Woher willst du wissen?
Die Briefe werden gescannt, sobald du dich auf 2 Meter näherst. Und wir haben auch eine Verantwortung. Deine Bewerbung ist nicht glaubwürdig.
Wie kannst du das denn beurteilen?
Wir können alle Post bewerten. Liebesbriefe, Beschwerdebriefe, Bewerbung, Werbebriefe und sogar Steuererklärung.
Und was soll ich falsch gemacht haben?
Du trägst im Anschreiben zu dick auf und du verwendest nur Floskeln. Nichts Persönliches.
Kannst du es etwa besser?
Ich nicht. Aber mein Kollege in der Schillerstraße, der hat eine automatische Bewerbungskorrekturroutine. Aha.
Der intelligente Briefkasten, der die Briefe scannt. Frau van Dijk, schön oder gruselig?
Gruselig natürlich, aber klar, viele Sachen. Erstmal denkt man, ach, wie praktisch, aber klar, das Beispiel zeigt auch schon, ne? Also Datenschutz ist dann halt irgendwie
ist dann nicht mehr so
möglich.
Sind Sie denn so mit smarter Technologie unterwegs in Ihrem Wissenschaftskosmos oder können Sie darauf verzichten? Eigentlich nicht.
Nee, eigentlich natürlich nicht, ne? Aber jetzt so die klassischen Sachen zur Kommunikation auf jeden Fall. Aber klar, für uns als Soziologin sind natürlich einerseits, was ist möglich durch smarte Technik, interessiert mich natürlich auch als Altersforscherin, ne? Also Kühlschränke, die sagen, sie haben heute zu wenig getrunken oder so, ne? Da sind ja durchaus Sachen denkbar, die spannend sind, aber wir haben natürlich immer gleich das alles. Für all das werden Daten gesammelt und das heißt, es ist natürlich immer eine total zentrale Frage, was ist mit dem Datenschutz, was ist mit den Persönlichkeitsrechten und die darf man bei allen praktischen Sachen, die man sich davon erhofft, eben nicht aus dem Blick verlieren.
Aber ich meine, wir werden alt werden mit solchen Möglichkeiten, mit dem sprechenden Kühlschrank, vielleicht auch mit dem sprechenden Briefkasten, der dann sagt, hier fehlt doch die Briefmarke. Also vielleicht gibt es doch ein paar Vorteile, die uns das Leben leichter machen.
Es gibt sicherlich Vorteile. Ich glaube, daran ist gar nicht zu zweifeln, aber man muss eben abwägen und dann muss man halt gucken, wie geht man in der Zukunft eben mit den Daten um, ne? Weil all diese praktischen Sachen immer wieder neue Datenströme erzeugen, die ganz viel über uns sagen. Und solange es wenige Großkonzerne sind, die das bündeln, das heißt, man muss eben daran. Ne? Und ich glaube, die beiden Punkte kann man leider nicht voneinander trennen.
Dass Meinen Sie, wir kommen dem aus?
Sind, also das wird, glaube ich, ehrlich gesagt, ist das aus meiner Sicht die große Frage der Zukunft. Daten sind das neue Gold, sozusagen sind das Öl der Wissensökonomie, ne? Das, was in der Industriegesellschaft das Öl war. Und da werden, wie in der Vergangenheit, darum die Kämpfe geführt werden. Wer kontrolliert das? Und wer schützt die Daten?
Silke van Dijk, vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde, den Tag mit mir sortiert haben.
Ja, sehr gerne.